Ja, wir feiern heute Erntedankfest und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt schon einiges gehört und aber bei der Vorbereitung ist mir das nochmal neu bewusst geworden, dass wenn ich zurückschaue, früher noch, als ich als Kind heranwuchs, ich bin in Sibirien geboren und aufgewachsen und die Erntedankfeste haben mir dort mehr bedeutet, gebe ich ganz offen zu. Ich gehöre zu der glücklichen Generation, die nicht mehr Hunger gelitten hat. Unsere älteren Geschwister, ob in Russland oder in Deutschland, denke ich, kennen das. Die Kriegszeit, Nachkriegszeit, nach meinem Wissen so ungefähr 10 Jahre nach dem Krieg ging es noch ziemlich hart zu. Danach wurde es besser und das war die Zeit, wo ich dann irgendwann mal auch geboren bin. Also Hunger haben wir nicht gelitten, aber wir konnten uns trotzdem nicht alles leisten. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich wohnte in Sibirien und alles, was Obst angeht zum Beispiel, das hatten wir so in dieser Form nicht. Ich kann mich erinnern, Verwandte von uns hatten uns aus Kirgisien mal ein Päckchen mit Pflaumen geschickt. Ja, wie haben wir uns darüber gefreut als Kinder? Pflaumen, die haben so lecker geschmeckt. Ja, oder meine Brüder waren dann mal in Kasachstan gewesen und haben Äpfel mitgebracht, einen Koffer, einen ganzen Koffer voll Äpfel. Die waren so lecker. Und ich weiß, wochenlang danach, dieser Koffer war schon längst leer und im Abstellraum stand dieser Koffer. Und ich als kleiner Junge lief da immer wieder rein, machte den Koffer auf und roch diesen Duft von diesen leckeren Äpfeln. Ne? Aber das war sehr, sehr besondere Momente. Weintrauben kannten wir nicht. Bei uns gab es Äpfel, die waren so klein ungefähr. Größer wurden die nicht, schafften die es nicht. Aber am allermeisten habe ich mich über Wurst gefreut, immer weiß ich noch. Und ich konnte nie mich vom Wurst satt essen, so als Kind. Ja. Das habe ich jetzt natürlich alles nachgeholt. Und was ich sagen will, wir hier in Deutschland haben nicht mehr diesen Bezug zum Erntedankfest so, wie es vielleicht sein sollte. Oder ich denke, das ist ein besonderer Segen, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir so reichlich zu essen haben und dass keiner von uns Hunger leiden muss. Ja, wir haben es gerade gehört, ne, dass es gerade in diesem Jahr sehr, sehr viel, viel mehr Menschen gibt und geben wird, die Hunger leiden werden und sogar an Hunger sterben werden. Und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für all die Beteiligung, auch bei der Spende. Ich habe es gerade schon mit einem Auge gesehen, das ist eine Rekordsumme von 1400 Euro. Ich darf das schon mal so vorweg sagen. Ja. So viel haben wir noch nie gesammelt hier und das freut uns. Das ist ein Ausdruck von Dankbarkeit, glaube ich. Ja. Insofern denke ich, ist auch Erntedankfest auch für uns heute etwas Besonderes. Wir dürfen dankbar sein, dass wir Essen und Trinken haben. Noch eine Geschichte. Mit 23 Jahren war ich zum ersten Mal in Afrika. Damals, es war 87. Und habe ein Kinderheim besucht in einem Busch quasi. Da gab es keinen Strom, kein fließend Wasser. Und da hat man Straßenkinder aufgenommen. Und ich war erstaunt darüber, ich konnte eine ganze Woche gefühlt kaum etwas essen, weil das Essen, was da serviert wurde, das konnte ich kaum essen. Ich hatte eine Woche lang kaum gegessen und hatte keinen Hunger. Aber ich hatte Durst. Ich habe nie in meinem Leben, weder vorher noch nachher, so einen starken Durst verspürt. Ja. Wir haben dort Wasser aus dem Fluss geholt. Die Kinder sind meistens mit dem Esel runtergefahren, ein ganzes Stück. Und haben in einer Tonne Wasser hochgebracht. Das wurde dann für uns Deutsche wurde das gefiltert und aufgekocht. Ja. Es hatte immer noch Geschmack und es hatte immer noch Farbe dann. Dann bin ich irgendwann mal auch mitgegangen nach unten und habe geguckt. Und als ich das gesehen habe, wo das Wasser herkam, konnte ich es gar nicht mehr richtig trinken. Ja. Weil dort, wo das war so ein Tümpel eher, dort war das Vieh drinne und hat da ihre Geschäfte gemacht. Und von dort wurde das Wasser genommen und hochgebracht. Ja. Wenn du das so siehst, dann vergeht ihr. Und dann kann ich mich erinnern, dann wurden wir einen Abend mal bei reichen Afrikanern eingeladen und die hatten klares eigenes Brunnenwasser. Was hat das Wasser geschmeckt, ja? Das war so wertvoll für mich, ja. Und von daher, Wasser ist gutes Gut heute, klares, einfaches Brunnenwasser. Wenn wir es trinken, dürfen wir dankbar sein, müssen wir dankbar sein, ja. Ich möchte heute, ich denke, dass das für uns auch heute an so einem Tag wie heute, an dem Erntedankfest, gut ist. Einfach, auch wenn wir mit dem Segen so überschüttet sind und das, ich glaube, gar nicht mehr so schätzen können. Ja, das ist Tatsache. Das ist der Segen Gottes, wie Gott uns versorgt. Aber dennoch wollen wir nicht vergessen zu danken dafür. Erntedankfest hat aber auch eine andere Bedeutung, hat eine vielfältige Bedeutung. Und so will ich heute vielleicht sogar auch eine wichtigere Bedeutung. Unser Leben besteht nicht einfach nur aus, Fleisch und Blut und Essen und Trinken, sondern wir haben eine geistliche Dimension. Ja? Und so hat auch Erntedankfest eine geistliche Bedeutung. Darf ich die PowerPoint haben? Und ich habe einen Text aus der Bibel gefunden, über den ich heute reden will. Da geht es ernten, was man sät. Ein Text aus dem Alten Testament, Jeremia Kapitel 17, ab Vers 5 will ich lesen und dann will ich einiges dazu sagen. Jeremia Kapitel 17, Verse 5 bis Vers 8. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wir sehen hier diese zwei Bilder und anhand von diesen Bildern macht Gott deutlich, wie unser Leben aussehen kann. Das Buch Jeremia wurde vor circa 600 Jahren vor Christus, also 2600 Jahren, geschrieben. Dieses Wort wurde an das Volk Juda gerichtet damals. Aber für uns, glaube ich, gilt diese Botschaft heute auch. Das ist wichtig. Das Volk Juda war Gott untreu geworden, denn sie dienten fremden Göttern. Deshalb hatte der Prophet Jeremia den Auftrag bekommen, über das Gericht zu predigen. Er tat es mit einer besonderen Leidenschaft. Man sagt sogar Jeremia, der weinende Prophet. Ja? Mit einer besonderen Leidenschaft hat er das Volk gewarnt und zu Buße gerufen. Weil er ein Herz für das Volk hatte, deshalb hat er das so leidenschaftlich getan. Und er wollte das Volk warnen vor den Folgen einer falschen Entscheidung in ihrem Leben. Wir haben den Text gerade gelesen und bei der Vorbereitung ist man natürlich schnell geneigt, nur über den zweiten Teil zu reden. Ja. Und das ist viel einfacher, nur darüber zu reden, gesegnet ist der Mann, wie ein Baum am Wasserbach gepflanzt. Ne. Aber ich merkte sehr schnell, dass ich das nicht verantworten kann, auch über den ersten Teil zu reden, über das Unglück unserer falschen Entscheidung oder wie hier gesagt wird, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Gott spricht über Unglück nicht deshalb, weil er es den Menschen wünscht. Nein, im Gegenteil. Gott ist von seinem Wesen, von seiner Natur, neigt er dazu und ist bedacht, Glück und Segen zu schenken. Das ist ein heiliges Wohlgefallen, das Glück aller Menschen. So, das entspricht dem Wesen Gottes. Gott liebt alle Menschen gleichermaßen. Seine Liebe ist vollkommen. Sie ist nicht abgestuft, den einen mehr, den anderen weniger, sondern Gott ist, weil er vollkommen ist, kann er nicht anders, als alle Menschen gleichermaßen vollkommen zu lieben. Und genau deshalb warnt er so eindeutig vor den falschen Entscheidungen in unserem Leben. Es geht hier nicht um falsches Tun in erster Linie, sondern es geht hier um eine Grundsatz-, Lebenshaltung, Herzenshaltung. Klar, bei der Vorbereitung habe ich natürlich sehr schnell auch daran gedacht, können wir den Rückschluss ziehen, wenn es jemand schlecht geht, Also wenn er schlechte Ernte quasi einfährt, hat er schlecht gesät. Was hat er falsch gemacht? Das ist diese Frage, die drängt sich ja schnell auf. Ja. Ich werde heute nicht ausführlich auf dieses große Thema eingehen können, möchte nur so viel dazu sagen, dass die Geschichte von Hiob ist natürlich eine gute Geschichte. Ein gottesfürchtiger Mann, ein gerechter Mann musste so viel leiden. Ja. Also von daher können wir sagen, und auch viele andere, auch Beispiele im Neuen Testament, Jesus sagte auch, als er gefragt wurde, als er den blinden Mann heilt, wer ist schuld, wurde er gefragt, seine Eltern oder hat dieser junge Mann selbst gesündigt? Und Jesus sagt, weder noch, sondern damit Gott verherrlicht wird, hat Gott das zugelassen. Von daher, wir dürfen keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben und auch nicht zu einfache Schlussfolgerungen machen. Also wenn es jemand schlecht geht, also ist da der Fluch irgendwie drauf. Nein, das ist lange nicht immer so. Und dennoch ist das ein biblisches Prinzip, was wir hier lesen. Und das gilt auch heute. Und ich will gleich das nochmal näher erklären. Also zunächst erstmal sehen wir hier drei Dinge, die... Es sind Entscheidungen, es sind Grundsatzentscheidungen in unserem Herzen, in unserem Leben, die wir treffen müssen. Als heranwachsender Mensch, als Mensch, der mitten im Leben steht, werden wir immer wieder, stehen wir vor dieser Herausforderung. Und hier sehen wir, der Mensch, Fluch kommt über den oder Unglück kommt über den, wer sich auf Menschen verlässt. Das haben wir hier Vers 5 gelesen. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Was bedeutet das? Dürfen wir uns nicht auf Menschen verlassen? Wenn wir um uns schauen, dann kennen wir mit Sicherheit eine Reihe Menschen. Das fängt in der Familie an, im Eheleben fängt das an, geht über Freunde, Gemeinde. Natürlich kann ich mich verlassen auf meine Familie, auf meine Frau, auf Geschwister in der Gemeinde. Ich kenne viele und ich darf mich auch auf sie verlassen. Aber wenn ich mich auf Menschen, und zwar egal auf wen, so verlasse wie auf Gott, dann bin ich auf einem Holzweg. Ich darf nie und nimmer mich auf Menschen, egal wer, so verlassen wie allein auf Gott. Allein Gott ist hundertprozentig vertrauenswürdig, verlässlich. Ja? Und so denke ich auch heute, in einer Zeit von Pandemie, von Krisen, wir sind alle aufgewühlt, wir sind alle irgendwie verunsichert, dürfen wir unser Vertrauen allein auf Gott. Und das macht mich ruhig, das macht mich zuverlässig und zuversichtlich. Ja? Weder Regierung noch die Götter in Weiß, wie das so schön heißt, sind diejenigen, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können, sondern Gott. Ja. Auf Gott verlassen wir uns allein. Ja. Wir bauen auf Sand, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Ja. So wie wir uns allein auf Gott verlassen. Zweitens, Fluch kommt über den, wer sich auf sich selbst verlässt. Er sagt hier, wer verlässt und enthält Fleisch für seinen Arm. Es ist jetzt nicht ganz eindeutig, Fleisch ist als die menschliche Rasse, menschliche Natur gemeint. Ich denke, das ist sowohl insgesamt nochmal vielleicht eine Wiederholung zu dem ersten Punkt, aber auch, auf jeden Fall können wir auch sagen, wer sich auf sich selbst verlässt, wer auf seine eigene Stärke, auf seinen eigenen Arm sich verlässt, ja. Wir Menschen, der moderne Mensch, redet sich heute ein, ich bin gut, der Mensch ist gut. Selbstverwirklichung, Selbstbehauptung sind Themen, die uns beschäftigen. Selbst, wer bin ich und so weiter, kann ich mich auf mich verlassen? Die Bibel sagt deutlich, dass genau genommen auch auf mich selbst kann ich mich nicht verlassen, ja. Auf mich selbst, ich muss mir das eingestehen, auf mich ist kein Verlass. Und wenn ich ehrlich bin und mein Leben analysiere, in mich selbst hineinschaue, meine Taten analysiere, dann merke ich, ja, ich muss dem zustimmen, ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen. Paulus sagt das sehr treffend, das, was ich nicht will, das tue ich, das, was ich will, tue ich nicht. Ja? Also diese Diskrepanz in uns ist ein Kampf. Und das ist etwas, was uns alle irgendwie auch vereinigt, wo wir alle irgendwo in einem Boot sitzen. Und wir geben uns sehr viel Mühe, nach außen eine gute, heile Welt darzustellen. Das gelingt uns mehr oder schlechter manchmal. Aber wenn wir ehrlich vor uns selbst sind, dann müssen wir zugeben, wir enttäuschen uns selbst und sind manchmal verzweifelt, was uns unser eigenes Leben angeht. Also wer sich auf sich selbst verlässt, ist verlassen und Unglück kommt über den. Ein Philosoph hatte das mal folgendermaßen gesagt: Die Kraft, die imstande wäre, die Umdrehung unseres Planeten aufzuhalten oder herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn, müsste wohl eine ganz große kosmische Kraft genannt werden. Und doch ist sie klein im Verhältnis zu der Kraft, die nötig wäre, uns Menschen in unserer selbstsicheren Umdrehung aufzuhalten und uns herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn. Diese Kraft, die mehr ist als die kosmische Kraft, hat Gott in die Welt gegeben, in Jesus Christus. Also Jesus Christus hat die Macht und hat die Kraft, unser Leben zu verändern und unser Leben zu erneuern, unser Herz zu erneuern. Und so, dass wir da Hoffnung haben auf eine neue Perspektive und ein neues Leben. Und drittens, Unglück kommt über den oder verflucht ist derjenige, der sich von Gott entfernt. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Der Mensch kann nur dann den Sinn und den Wert seines Lebens erfassen oder begreifen, wenn er mit Gott als der Quelle des Lebens in Kontakt ist. Genauso wie eine Birne nur dann leuchten kann, wenn sie Verbindung zur Quelle der Energie hat, zur Energiequelle. Wenn wir aber durch einen Schalter oder anders wie diese Verbindung trennen, dann leuchtet eine Birne nicht. Und so auch ein Mensch. Seine Daseinsbestimmung kann er nur dann erfüllen, wenn er mit Gott in Verbindung ist. Und wenn er sich aber von Gott entfernt, entfernt er sich vom Leben, entfernt er sich von Gott. Weil Gott das Leben ist und umso näher wir bei Gott sind, umso näher sind wir beim Leben, schmecken wir das eigentliche Leben, erfahren wir das eigentliche Leben. Deshalb heute mein Appell, mein Zuruf: Suchen wir die Nähe Gottes. Ja. Wenn wir ganz nah bei Gott sind und wenn Dinge, die immer wieder dazwischen kommen, und ja, sie kommen, das ist der tägliche Kampf eines jeden Menschen, das ist die Sünde, die immer wieder sich dazwischen drängt und diese Verbindung trübt und diese Verbindung trennt. Und hier heißt es immer wieder, zu Jesus zu kommen. Und wir dürfen immer und immer wieder zu ihm kommen. Und dafür ist Jesus, dafür ist Gott Mensch geworden, um genau dieses Problem zu beseitigen, um für unsere Sünden zu sterben. Und er hat es getan. Und jeder, der gläubig zu ihm kommt, darf aus dieser Gnade Gottes nehmen. Und somit kommen wir zu einem Wendepunkt. Und somit, selbst wenn wir sehen nicht Gutes, dürfen wir eine Umkehr machen durch Jesus. Und hier kommt die Gnade Gottes ins Spiel. Egal, was wir gesehen haben, die Gnade Gottes, sie kann alles ungeschehen machen. Sie kann das, es wird vergeben, es wird gereinigt, ins Meer der Vergessenheit geworfen, so lesen wir in der Bibel. Unsere Sünden werden ins Meer der Vergessenheit geworfen, da, wo das Meer am tiefsten ist. Das heißt, wo es nie wieder rausgeholt werden kann. Und so kommen wir dann quasi zum, also hier das Bild habe ich gefunden, wirklich ein trostloses Bild, irgendwo in der Wüste von Afrika, so wie es aussieht. Und das ist ja, so wird der Mann hier beschrieben in Vers 6. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Das ist Schicksal derer, die sich auf Menschen verlassen. Das ist Schicksal derer, die sich auf sich selbst verlassen. Und das ist das Schicksal derer, die sich von Gott entfernen, die sagen, ich komme auch ohne Gott klar. Das ist die Situation. Und ein passendes Bild. Hoffnungslosigkeit, keine Perspektive. Und deshalb ist es umso schöner, der zweite Teil. Segen kommt über den, wer sich auf den Herrn verlässt, lesen wir in Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Warum ist da so ein besonderer Segen darauf? Weil Gott hundertprozentig zuverlässig ist. Das ist sein Wesen. Das ist im Wesen Gottes begründet. Nicht, weil wir irgendetwas tun, Besonderes leisten, sondern weil Gott hundertprozentig zuverlässig ist, weil er treu ist. Und das, was er versprochen hat, hat er immer gehalten. Er hat noch niemals das irgendwie gebrochen oder dass er hat etwas versprochen und konnte es nicht halten. Sowas hat es nicht gegeben. Weil er gerecht ist und uns niemals ungerecht behandeln wird. Das ist, sind alles Wesenseigenschaften Gottes, weil er liebevoll ist, weil er vollkommen in der Liebe ist und weil das Wohl des Menschen ihm ein Herzensanliegen ist. Und deshalb will Gott nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und deshalb sagt er uns, geht hin und sagt das Evangelium allen Menschen. Das gibt heute noch sehr, sehr viele Menschen. Man spricht davon, 40% der Weltbevölkerung, von den 7,8 Milliarden Menschen, ungefähr 40% haben noch nie etwas von Jesus gehört. Und Paulus sagt uns, wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben, wenn es ihnen keiner sagt, ja? Und deshalb ist das, und Gottes Herzensanliegen ist das. Und deshalb haben wir den Auftrag, da wo Gott uns die Möglichkeit gibt, auch das weiter zu sagen. Wohl dem Menschen, der sich auf Gott verlässt. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist nicht irgendeine Tat. Wir sind Menschen wie alle anderen. Auch wenn wir an Jesus uns klammern und an Jesus uns festhalten, sind wir genauso sündhaft und fehlerhafte Menschen. Aber unser Vertrauen ruht auf Jesus. Ja, wir verlassen uns auf ihn. Ja, und das bringt uns Segen. Das bringt uns Glück. Und zweitens, Segen kommt über den, wessen Zuversicht der Herr ist. So lesen wir das hier weiter. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der Begriff Zuversicht ist vom Inhalt derselbe oder identisch mit Zuflucht oder Vertrauen. Das bedeutet, in Zeiten der Not ist der Herr mir eine Sicherheit bietende Zuflucht. Ich kann zu ihm fliehen, kann bei ihm Sicherheit, Schutz und Geborgenheit finden. In Zeiten, wo wir in Not geraten in unserem Leben, da können wir bei Gott Hilfe und Trost und Ermutigung finden. Gerade dann, wenn wir an die Grenzen unseres Lebens kommen, solange wir das ja mit eigener Kraft irgendwie machen können, brauchen wir das Vertrauen auf Gott nicht. Aber gerade dann, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, zu der Überzeugung kommen, ich bin fertig, ich bin am Ende, es ist Sackgasse, es geht nicht weiter, ich kann nicht mehr weiter, ich habe keine Kraft mehr, dann erst beginnt Vertrauen auf Gott. Vorher ist es noch kein Vertrauen, vorher ist das, das können wir selbst machen. Deshalb haben wir auch, denke ich, oft so Grenzerfahrungen in unserem Leben, wo wir Vertrauen lernen dürfen. Und gerade in solchen Momenten dürfen wir unser Vertrauen unter Beweis stellen. Und ich glaube, dass wir gerade dieses Jahr 2020 mit dieser besonderen Herausforderung von der Pandemie, bekommt dieses Wort nochmal eine ganz neue Aktualität, ja. Es ist schon so, auch wenn wir, denke ich, versuchen, uns da brav und tapfer zu schlagen, verunsichert uns das schon. Und es ist schon sehr viel Panik und Angst da. Wir aber als Christen müssen hier Leuchttürme sein. Ja? Wir müssen hier, wir dürfen Hoffnungsspender sein. Ja? Wer denn sonst, wenn nicht wir? Wir verlassen uns auf den Herrn. Er ist unsere Zuflucht. Wir dürfen sicher sein, er wird ein gutes Ende. Er wird das Werk, das er angefangen hat, zu einem guten Ende führen. Das sind Verheißungen Gottes. Und daran wird nicht gerüttelt. Ja. Und deshalb, wer denn sonst, wenn nicht wir, müssen jetzt aufstehen und sagen, Gott hat alles unter Kontrolle. Ja. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, da wo es angebracht ist. Also Leichtfertigkeit ist nicht das Richtige. Aber Angst ist immer ein schlechter Berater, immer. Und deshalb möchte ich uns auch heute an diesem Erntedankfest wirklich ermutigen und zusagen, dass Gott eine Sicherheit bietende Zuflucht ist. Ja. Unser Vertrauen ist nicht auf Ärzte, nicht auf die Politiker, nicht auf die Regierung, sondern auf den Herrn, auf Gott allein. Und da sind wir gut aufgehoben. Und der Mann, der so lebt, da ist dieses Bild, das habe ich ausgesucht, da sehen wir einen Bach. Und dieser Baum ist an einem guten Standort. Und das ist die Frage für dich und für mich, für unser Leben. Wie ist dein Leben? Hast du dich gut positioniert? Wo hast du Wurzeln geschlagen? Ist das der Herr? Hast du bei ihm Zuflucht gefunden? Und ich lese diesen Vers nochmal, Vers 8. Derjenige, der sich auf den Herrn verlässt, der bei ihm die Zuversicht sucht und gefunden hat, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also hier sehen wir das mitten, auch dann, wenn Dürre kommt, auch dann, wenn Schwierigkeiten kommen, bleibt er grün, weil er seine Wurzel zum Wasser gestreckt hat. Das heißt, dieser Vers oder diese Stelle sagt nicht, dass jemand, der sich auf den Herrn verlässt, jemand, der bei ihm die Zuflucht sucht, schwierige Phasen im Leben vermeiden wird, dass er sie umgehen wird. Das sagt er nicht, sondern gerade dann, erst recht dann, stehen wir fest gewurzelt und sind grün. Der Grün, ein Zeichen für Hoffnung und Leben. Und nicht nur das, sondern Früchte tragen. Früchte tragen. Früchte haben immer diese Bedeutung, andere dürfen kommen, diese Früchte nehmen, sich daran ernähren und erfreuen. Also für andere da sein. Das dürfen wir als Gemeinde hier in Bonn-Beul und alle, die wir auch auf Jesus vertrauen, wir wollen solche Menschen sein, dass wir für andere zum Segen sind, für andere zur Freude sind, weil wir selbst es vom Herrn bekommen haben, weil wir diese Verbindung haben, weil wir aus jeden Tag frisch neue Energie, neue Kraft, neue Freude von ihm bekommen. Deshalb dürfen wir auch weitergeben. Heute an diesem Erntedankfest im Jahr 2020 wollen wir nicht vergessen, dankbar zu sein, dass der Herr uns so gut versorgt und dass wir genug haben, dass wir nicht Hunger leiden müssen. Es ist nicht selbstverständlich. Das kann auch anders kommen. Aber heute haben wir es und dafür sind wir dankbar. Aber wir wollen auch dankbar sein, dass wir uns auf den Herrn verlassen können. Dass Gott uns dieses Vertrauen geschenkt hat, dass wir glauben dürfen. Wir wollen dankbar sein und ihn anbeten, dass er treu und zuverlässig ist, dass er liebevoll ist, dass er so vollkommen in der Liebe ist. Und wir wollen ihm dankbar sein, dass er eine Sicherheit bietende Zuflucht für uns ist. Ja. Und ich möchte nicht versäumen, auch heute vor die Wahl zu stellen, vor die Entscheidung zu stellen. Es ist letztendlich deine Entscheidung. Entscheidest du dich heute, dein Vertrauen ganz und gar auf den Herrn zu setzen? Oder sagst du, nein, da sind andere Menschen, da bin ich selbst, ich brauche Gott nicht, ich gehe den eigenen Weg. Und ich möchte heute nur appellieren, da eine gute Entscheidung zu treffen. Und so wie Paulus im Neuen Testament uns aufruft, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir uns hier auf dieser Erde schon entscheiden, unser Vertrauen ganz und gar auf Gott zu setzen und aus seiner Gnade zu leben, aus seiner Gnade Vergebung. Er hat alles getan. Ich muss nicht dafür büßen. Wenn ich gefragt werde, wie geht's dir, dann sage ich nicht selten, besser als verdient. Ich habe es nicht verdient. Wenn ich nach meinen Verdiensten quasi die Ernte einfahren müsste, dann weiß ich nicht, dann hätte ich keine Chance. Aber weil Gott die Gnade geschenkt hat, unsere Aufgabe ist, die richtige Entscheidung zu treffen, uns ganz auf Gott zu verlassen, unser Leben ganz ihm anvertrauen, und dann wird Gott uns segnen. Amen.